Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Niederlage Nummer 3 in Folge, aber dank der Siege von Schalke und Hoffenheim bleibt der Abstand für Hannover 96 bei 7 Punkten auf den Relegationsplatz. Müssen wir doch nochmal unruhig werden oder schaukeln wir die Saison nach Hause? Darüber sprechen wir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße den André. Hallo André.
Ich freue mich.
Ja, ich grüße
euch, ihr Lieben. Darf ich schon sagen, hallo Tobi, oder nehme ich es dann vorweg?
Nee, darfst du auf gar keinen Fall sagen. Wir müssen jetzt nochmal vorne anfangen und das war's. Nein, Tobi Krause ist mein zweiter Gast. Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi, und natürlich auch an dich, lieber André. Ich hoffe, es geht dir gut.
Danke. Oh, hallo Tobi, schön dich zu hören.
Ich bin überrascht. Tobi Krause von 96freunde.de und seit wenigen Tagen auch Buchautor. Tobi, ich wusste das ja schon ein paar Tage, aber es kommt ja dann doch immer überraschend. Kam für dich die Geburt deines ersten Kindes, die Herausgabe deines ersten Buches auch so überraschend?
Wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, nein, sie kam nicht ganz überraschend. Es war doch ein Projekt, was schon längere Zeit in der Vorbereitung war, und das muss man ja auch erstmal schreiben. Aber es war dann trotzdem irgendwie, dann ging es doch ganz schnell. Also nachdem es fertig war und konnte ich es erst gar nicht abwarten, dass es dann auch wirklich erscheint, und dann plötzlich ging es irgendwie ganz schnell, und es war so ein komisches Gefühl. André kennt das vielleicht ja auch, der hat ja auch schon ein Buch geschrieben, darf hier nicht unerwähnt bleiben. Es war so am Tag der Erscheinung, dachte ich, ob das alles mal so gut geht.
Ist es denn gut gegangen? Also ich kann dir sagen, die Zustellung des Buches zu mir ist gut gegangen. Tobias
das
Krause.
Ist schon mal was.
Entschuldigung, was für eine Zustellung. Du bist doch hoffentlich zu deinem Händler vor Ort gegangen und hast diesen unterstützt durch den Kauf dieses wunderbaren Buches.
Habe ich keine Zeit für. Ich bestell das und dann fahre ich irgendwann nachts an der Packstation vorbei und rupp das da raus. Habe ich keine Zeit für. Entschuldigung für das, hätte fast gesagt, das Bäckerhandwerk, für das... wie heißt denn das? Bücherei, Buchhandlungshandwerk. Wir werden vermutlich keine großen Freunde mehr. Sieht schlecht aus.
Aber zumindest hat die Zustellung schon mal geklappt. Das finde ich doch schon mal sehr positiv.
Ja, über den großen Versandhandel, alle kennen ihn, lief das wie geschnitten Brot. Tobias Krause, geboren als Roter. Warum wir Hannover 96 lieben. Tobi, allerdings muss ich gestehen, ich habe es heute aus der Packstation geholt und dementsprechend noch nicht weiter reingeguckt, als einmal aufgeschlagen und gedacht, also das ist unterteilt, wir müssen vielleicht so ein bisschen den Leuten an die Hand geben, wie das aussieht.
Ja.
200 Fakten und Legenden. Ich habe sie nicht durchgezählt. Sind sie durchnummeriert? Nein, sie sind auch nicht.
Sie sind nicht durchnummeriert. Es ist nach Themen sortiert. Es beschäftigt sich zum einen mit der Verein als Scheißverein vor 97, was also bedeutet, dass da die Erfolge drin sind. Ja, nach 97 hatten wir nicht mehr so viel zu feiern. Das heißt, wir lesen dort über die Meisterschaften, über Pokalsieg, über große Siege, über große Niederlagen, über Legenden und Skandale, und wir lesen über den schönen...
Jetzt habe ich es auch verstanden, da waren Seitenhiebe. Sehr gut, Tobi, den habe ich erst jetzt verstanden, der war gut. Der
ja, war echt das gut. Ist lieb von dir, überraschend, ich weiß.
Habe ich echt erst jetzt, ja. Super.
Also so von daher, werden sich viele wiederfinden, auch übrigens, der Podcast ist da erwähnt. Ich will das auch nicht unerwähnt lassen. Ich finde, es gibt so ein Kapitel, wo es um Fans auch in den Medien geht und die Medien schaffen. Und da war mir wichtig, natürlich auch dich zu erwähnen, lieber Tobi, mit deinem ganz grandiosen Podcast, der nun der weltbeste Podcast überhaupt ist. Und gut, gleich gefolgt von Zirbelnuss, das darf ich sagen. Aber zumindest ist er noch der weltbeste. Und muss erwähnt sein. Also es gibt ein Potpourri an guter Laune, manchmal auch schlechter Laune, wenn es um Martin Kind und Skandale geht. Jan Simak ist ein Stichwort dort, Polizei, mehr will ich nicht verraten.
Ja, ich habe hier gerade aufgeschlagen. Also erstmal möchte ich ganz kurz noch erwähnen, ich wusste nicht, dass dieser Podcast dort drin erwähnt wird. Wir hätten auch ohne diese Erwähnung Werbung für dein Buch gemacht. Ich habe gerade mal durchgeblättert und die ersten Worte, die mir entgegengesprungen sind, waren Bachelor.
Ja, in der Tat. Bachelor, der Bachelor kommt auch drin vor. Beziehungsweise, nicht der Bachelor selbst.
der Bachelor nicht selbst. Okay, wir wollen auch nicht viel mehr verraten. Das war jetzt auch nur ein Wort, Bachelor, für die, die es ganz genau nehmen. Ich glaube, Tobi, wir sprechen dann
anders. Ich möchte noch eine Kleinigkeit verraten. Ich kann auch jedem nur empfehlen, das zu lesen. Aber was natürlich mir gefehlt hat, ist eine eigene Legende, Paunovic. Wie ist denn das passiert? Wie ist der durchgerutscht?
Wie der durchgerutscht ist, das kann ich dir ganz klar sagen. Da muss
Teil 2 her.
Ja, eben. Du hast es vorweggenommen. Ich möchte mir ja noch was aufheben, worüber ich später nochmal schreiben darf. Ich kann ja nicht alles, guck mal, 300 Seiten, 400 Seiten, da liest da keine Sau. Das kommt ins Regal und keiner guckt sich's an. Ich möchte doch wirklich, dass die Leute das lesen. Ich glaube auch, es ist so geschrieben, dass man es ganz gut runterlesen kann. Und manches werdet ihr sagen, oh ja, stimmt, da war ich dabei. Oder oh, das wusste ich gar nicht. Es muss einfach was übrig bleiben. Und mein lieber Velko, vielleicht gehört er ja dazu. Velko und Ewald, die ewige Liebe.
Das auf jeden Fall. Aber das war der zweite Seitenhieb von dir. Ich passe nämlich genau auf. Jetzt hast du Ken Follett einem verpasst.
Ken Follett. Ja, also da kommt Tobi locker ran, würde ich sagen. 167 Seiten erhältlich im Riva Verlag und natürlich beim Buchhändler um die Ecke. Und das solltet ihr alle tun. Ich habe es ja jetzt nicht gemacht und meine Ärger dafür bekommen.
Amazon hat keine mehr. Also kauft bitte im Handel.
Okay, Amazon hat, siehst du, da habe ich es weggeräubert, die letzten Bücher. Was kostet es, Tobi? 9,99 kann das sein?
9,96? 9,99, ja. Nee, 9,96 wäre schön gewesen, aber der Preis, den gibt der Verlag vor. Also 9,99. Ja. Hätte 96 das rausgegeben, wären es wahrscheinlich 9,96
gewesen. Oder 18,96.
Ich war ja auch für 18,96, es war denen zu teuer. Naja, so ist es für die Hörer und dann Leser natürlich besser, dass es nicht mein Wunsch mit 18,96 dann geworden ist.
18,96 und alles, was über 9,99 ging, wäre an Tobi gegangen. Nein, kauft das Buch, wie gesagt, im Riva Verlag, 9,99 €. Ich glaube auch, das lässt sich gut weglesen. Ich werde nicht warten bis zum Urlaub, ich muss es jetzt lesen. Also da geht nichts dran vorbei.
Ich habe noch eine Frage an Tobi Goethe. Ich nenne ihn ab jetzt immer Tobi Goethe, damit wir auch den Host und den Autor unterscheiden
können. André, du wirst lachen. Ich habe ja einen angenommenen Namen durch die Heirat und mein Geburtsname, der schrieb sich auch mit OE und ich habe tatsächlich, jetzt werden viele sagen, ja natürlich sagt er das, habe tatsächlich gesagt wie Goethe mit OE früher.
Bist du.
Ja, das war, also ganz ehrlich, nachdem man das gelesen hat, ist das auch total einleuchtend. Nein, aber ich habe jetzt wirklich noch eine Frage. Also signieren tust du dann schon. Da wollte ich fragen, wo natürlich. Du beim nächsten Heimspiel sitzt. ob du vielleicht jetzt den Zuhörern vielleicht so einen kleinen Stand nennen könntest in der Nähe vom Stadion, wo wir dann kurz vorbeikommen könnten. Ich denke, da wäre eine Anfrage gegeben.
Ja, also ich signiere natürlich sehr gerne. Also ganz im Ernst, wenn wirklich jemand Interesse daran hat, eine persönliche Signatur in das Buch zu bekommen, bin ich jederzeit bereit, das zu machen. So ein Sammeltermin weiß ich nicht. Ich finde es doch viel persönlicher. Ich treffe mich mit jedem Einzelnen. Jetzt hoffentlich habe ich mir jetzt nicht zu viel vorgenommen. Aber wirklich, jetzt ganz im Ernst, wenn jemand Interesse hat, ihr findet mich ja auf Twitter. Ich denke, ihr wisst auch wie. Sonst schreibt ihr den Tobi über Hannover liebt an. Wir werden da schon was finden, eine Kleinigkeit, wenn ihr wollt.
Auf jeden Fall. Und ich werde dich auch finden. Und dann wirst du...
Das klingt wie eine Drohung.
Nein, so war das ja gar nicht gemeint. Und dann wirst du mir da auch was reinschreiben. Oder malen.
Gerne.
Ich möchte, dass du malst. Aber das können wir später nochmal klären.
Das möchtest du nicht wirklich, Tobi.
@buje78, wenn ihr Tobi bei Twitter direkt anschreiben wollt. Das steht übrigens auch im Buch. Soweit bin ich nämlich schon gekommen. Auf der dritten oder vierten Seite steht etwas über den Autor, unter anderem auch sein Twitter-Handle. Jetzt lass uns über was anderes sprechen. Also wir sprechen bestimmt nochmal über das Buch, aber nicht heute. Heute sprechen wir nämlich noch über Augsburg im Niedersachsenstadion und eine 1:3 Niederlage.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
André, lass uns anfangen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also rein technisch.
Mit beiden Augen. Ich hab's gesehen auf der. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Erst saß ich auf der Couch ganz entspannt mit einem kühlen Getränk und habe mir das angeguckt. So 5 Minuten vorher schalte ich immer an, diese Vorberichte sind nichts für mich, habe ich es mir angeguckt. Dann wurde ich relativ zügig nervös, bin an meinen PC gegangen, dann lief es auf meinem PC so nebenbei, ich habe 2 Bildschirme, habe dann irgendeinen Quatsch gemacht da dran, ich weiß gar nicht, was gearbeitet. Und dann ab der 2. Halbzeit wurde mir das so dermaßen zu blöd, da bin ich nach oben ins Kinderzimmer meiner Tochter gegangen, habe Sky Go mit meinem Telefon mitgenommen und habe dann etwas mehr gehört als geguckt und habe einen IKEA-Schrank aufgebaut. Und wenn ich einen IKEA-Schrank aufbaue, ja, dann weiß man, also das mache ich ungern und höchst selten, aber es hat mir viel Spaß gemacht, viel mehr als das zu sehen.
Wo Tobi es gesehen hat, weiß ich, wir lassen es die Hörer auch wissen, nämlich neben mir im Stadion. Tobi.
Oh, Osttribüne, fein, fein.
Tobi?
Tobi. Also ja, entschuldige bitte, ich war so noch immer so beseelt, ich hatte gerade die Bilder vor Augen, wie wir da standen, gemeinsam im Stadion. Ich wollte sagen, das war das Schönste am ganzen Spiel.
Jetzt übertreibst du aber ein bisschen, ich fand es vorher eigentlich
nee, schön. Also ja, es war alles schön, also von vorher bis hinterher, aber das Spiel selbst hat ein bisschen gestört jetzt irgendwie auch.
Also unbenommen muss das das Schönste am ganzen Spiel gewesen sein, sonst wäre das ein echter Diss gewesen.
So, jetzt pass auf, wir haben die Aufstellung ja auch zusammen, glaube ich, erfahren. Bakalorz, Korb, Ostscholek und Schwegler raus, ja. Sané, Albonos, Bebu und Klaus wieder rein in die ganze Geschichte. Da gibt's mehrere Sachen, die sich mir mit einem kleinen Fragezeichen ergeben. Albonos rein für Ostscholek. Tobi, kann man grundsätzlich mal machen. Ostscholek war jetzt die letzten Wochen nicht so, dass man sagt, der muss unbedingt spielen.
Na, und Albonos ist ja auch die Alternative, die offensivere Alternative. Da hat ja Tim auch letzte Woche bei uns im Blog einiges drüber geschrieben. Also Albonos ist wirklich die offensivere Variante und die Idee kann ich nachvollziehen, dass man sagt, man versucht dann die linke Seite nochmal zu stärken, indem man den Mico Albonos dort bringt, der auch mal für eine schöne Flanke sorgen kann. Es ist halt nur doof, wenn du verteidigen musst. Ja, dann hast du mit Mico Albonos und auf der anderen Seite Oliver Sorg. Heieiei. Das ist natürlich nicht die große Absicherung, die du da hast, und das zeigte sich ja dann auch, ich sag mal, relativ schnell im Spiel.
Ja, aber also bevor jetzt hier, ich möchte das gleich vorwegnehmen, ne? Ich bin heute ganz friedlich, aber wenn hier einer den Sorg annölt, ne, dann werde ich aber spitz.
Der beste Freund von Kajubi wahrscheinlich jetzt.
Der Albonos würde ich sagen, okay, also wenn ich mir den Eckball kurz vor der Pause angucke, kommen wir gleich zum 2-1, da muss ich sagen, Nee, da kommen wir gleich zu. Aber den Sorg, und da kommen wir direkt zu wahrscheinlich, weil das ja im Prinzip die erste Szene ist. Nee, Leute, da können wir dem armen Sorg aber bitte nichts unterstellen hier.
Nee, gar nicht. Der wollte wirklich den Zweikampf. Man sieht das förmlich, wie er schon
nein, drauf wartet. Nein. Das ist genau das, was mich total ärgert bei Hannover 96 und bei der Berichterstattung darüber. Wenn man sich diese Szene anguckt, die übrigens symptomatisch für die gesamte erste Bundesliga steht, ja, und die Kackqualität, die diese erste Bundesliga hat, Abschlag vom Torhüter, also war total geordnet, war ja auch kein schneller Abschlag, alles total geordnet. Abschlag vom Keeper knapp über die Mittellinie, weil es ewig lang in der Luft. Wie kann es sein, in der Bundesliga oder bei Hannover, dass der kleinste Innenverteidiger, sei schon, der kleinste Außenverteidiger der Weltgeschichte da zum Kopfballduell gehen muss, wenn ein Anton 2,23 Meter daneben steht und ein, jetzt müsste ich lügen, wer es war, aber ich glaube, ich bin mir eigentlich sogar fast sicher, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, ich habe mir nämlich dieses Bild extra nochmal angeguckt hier. Bebu war das, der auf einmal auf der rechten Seite rumlief. Und Bebu auch genau 2 Meter davon wegsteht. Und die beiden gehen nicht ins Kopfballduell, schicken den armen Sorg ohne Absicherung da rein. Was soll denn der Quatsch? Dann laufen die durch, okay, war eine scheiß Situation, dann laufen die durch, machen eine Flanke. Der Ball ist gefühlt 3 Jahre in der Luft, der kommt knapp vorm Fünfer runter. Kein Torwart da, der den runterpflückt, kein Philippe da, der den einfach wegköpft, sondern der da auch irgendwie völlig strunzig da durch die Was war das denn bitte?
Also Philippe bin ich ja wirklich völlig bei dir. Ich meine, Kajubi zeigt sogar noch an, geh weit. Und Philippe orientiert sich zum ersten Pfosten, das war natürlich hochgradig peinlich. Und also nur die Szene, also ganz im Ernst, Sorg war da Kajubi zugeordnet, der muss auch gar nicht ins Kopfballduell gehen, der muss ihn einfach versuchen zu stellen, was er da macht. Ich meine, Hitze hat einen guten Abschlag geschlagen, okay, geschenkt. Und dann bleibt Sock einfach stehen. Das ist mir echt zu wenig. Tut mir leid, dann kannst du ihn verteidigen wollen, wie du möchtest.
Wenig ist, aber
das ist mir viel zu wenig. Also das geht gar nicht. Das ist absolut, absolut mangelhaftes Zweikampf. Warte ganz kurz, mangelhaftes Zweikampfverhalten. Und es setzt sich halt da fort, weil Kajubi zeigt an, wo er hinspielt. Felipe interessiert es nicht. Grigoric hat jetzt auch nicht den großen Druck auf den Ball. Schauner, immer ganz im Ernst, wo soll denn der Grigoric hinköpfen? Der hat doch nur das kurze Eck. Ey, da macht das kurze Eck doch zu. Verdammt nochmal. Und dann fällt das Tor gar nicht. Also in der Kette von Fehlern, Sorg, Felipe, Schauner. Ja, und dann steht es halt 0-1.
Also ich fand ja bei der Sorg-Szene war nicht das Problem, dass er zum Kopfball kommt, beziehungsweise nicht zum Kopfball kommt. Denn es gab ja gar keinen Kopfball in der Szene. Der ist ja einfach über die beiden rübergeflogen, der Ball. Und ich glaube, selbst wenn Sorg 1,96 Meter Salif Sané-Maße hätte, hätte er den nicht gekriegt, weil der war nämlich so weit rüber. Das Problem bei der Geschichte war doch, dass Sorg sich dann nicht umdreht und hinterherläuft, sondern sich umdreht, erstmal in die Mitte guckt, welcher Innenverteidiger denn Bock hat, da rauszurücken, merkt, ach, da rückt gar keiner raus und dann sich entschließt, hinterherzulaufen. Und da war Kajubi natürlich schon über alle Berge. Also ich fand, dass das Kopfballding war in dem Fall gar nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass Sorg ja, weiß nicht, keinen Bock hatte, sich umzudrehen und hinterherzulaufen.
Ja, weiß ich nicht. Also kenne ich ja natürlich die Absprachen nicht, aber für mich sah das aus, als ob Sorg absichtlich das Kopfballduell vermeidet, was, und das war ja mein Punkt, der Anton, der direkt daneben steht, oder der Bebu, der daneben steht, ja auch hätten spielen können, also die hätten ja auch einfach da sich hin orientieren können und dann den Kopfball spielen. Aber du hast recht, wenn er den durchlässt, und das kann er ja nur machen, wenn es eine Absprache gibt, dass ein Innenverteidiger da absichert, und dann hätte im Prinzip ja Sané das absichern müssen, weil ja Felipe quasi auf der anderen Seite rumgurkte. Das hat einfach voll nicht funktioniert. Und das Problem ist, und das meinte ich ja damit, mit der Qualität der Bundesliga, das war einfach symptomatisch. Was trainieren die da eigentlich? Das war ein verdammter Abschlag. Und es war nicht, dass er schnell kombiniert wurde oder dass der irgendwie komisch versprungen ist, oder es war ein verdammter Abschlag aus einer ruhenden Position heraus, einfach lang und weit nach vorne. Das darf niemals passieren, niemals. Und das ist einfach so ärgerlich, weil du da einfach doof 1-0 zurückliegst gegen eine Mannschaft, die ja nur auch fußballerisch eher limitiert ist als Champions League-Anwärter.
Das definitiv. Also Tobi, du hattest jetzt eben Schauner da noch so ein bisschen mit ins Gebet genommen. Ich glaube, wir hatten im Stadion sogar schon drüber gesprochen. Das war aus 5 Metern und ja, was soll er machen?
Aber so richtig Druck war doch auch nicht. Ja, eben, was soll er machen? Er soll das Einzige machen, was er kann, die kurze Ecke zu machen.
Ja, aber dann ist
sie doch
lange komplett
rauslaufen
lang.
Und fangen.
Dann ist sie lange komplett.
Ja, Ball war lange noch unterwegs, aber du hast da 2 Verteidiger vor dir, da muss der Torhüter nicht hin, da muss Ben Felipe hin. Aber dann, ja, du hast natürlich recht, Tobi, du machst dann die lange Ecke natürlich auf, aber ey, da kommt der Grigoric doch nicht hin, da kommt er gar nicht hin. So einen großen Druck kriegt er doch gar nicht hinter den Ball. Der Ball ist ja so langsam. Den kriegt er doch gar nicht so beschleunigt. So viel Wucht hat er nicht.
Ich weiß. Also ich würde sagen, wenn wir den Dreien in irgendeiner Form die Schuld verhältnismäßig zuschustern, dann gehen da meines Erachtens 40% an Sorg, 40 an Felipe und maximal 20 an Schauner.
Vielleicht, bin ich bei dir. Damit bin ich zufrieden. Ja. Absolut. Also Schauner hat da nicht die größte Schuld, aber er ist das letzte Rädchen da in der Kette und sieht auch nicht besonders glücklich aus in meinen Augen.
In der Tat. War doof, weil ich fand, jetzt kommt ein super Kausalsatz, weil ich fand, wir hatten die ersten 5 bis 10 Minuten hatten wir richtige Probleme im Spiel. Das war ja dann wohl gerade die Phase, wo André an den Computer gegangen ist. Und danach ging es eigentlich einigermaßen. Also wir waren so ein bisschen überrascht irgendwie von den Augsburgern oder von der Anfangsphase der Augsburger, hatten das dann aber bis zum Gegentor alles einigermaßen vernünftig gespielt. Dementsprechend war es dann wahrscheinlich wirklich einfach so ärgerlich, wie, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gerade gesagt hat, so unnötig und so ärgerlich, dass man da das Tor kriegt, hat dann aber auch gleich ein paar Minuten später, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Minuten später, eine ähnliche Szene nochmal gehabt. Da kam nämlich die Flanke von links, also von unserer rechten Seite rein, und da steht Kuh 5 Meter vor Schauner. Und das war wieder, dass einer am Fünfer komplett freistehen kann.
Ja, und was macht der Sané da bitte? Ja, was ist das für ein Abwehrverhalten?
Das frage ich mich in der Szene tatsächlich auch, ja.
Das ist das, was ich immer wieder sage. Nochmal, ich will jetzt kein Sané-Bashing machen, gleich hat er das tolle Tor geschossen. Siehst du, Herr André, wunderbar, was das für ein geiler Spieler ist. Aber das ist eine Sache, der Kuba jetzt einfach zu blöd, weil er den Schauner anköpft. Aber das darf dir nicht passieren in der Bundesliga. Der darf da nicht. Der Kuh ist auch kein Kopfballungeheuer. Der darf da nicht so frei genau Mitte 5 Meter Raum stehen und Sané darf da nicht so gebückt unter dem Ball herlaufen. Ich erwarte von einem Innenverteidiger, wie er da gerankt wird in der Liga als allerbester und großartigster, viel, viel mehr. Weil normalerweise ist das Ding drinne, dann steht es 2-0, ist der Drop gelutscht. Das ist einfach nur ärgerlich. Das haben wir ja Glück gehabt.
Da müssen wir Chauner natürlich, oder da können wir, sollen wir, dürfen wir Chauner wieder hochloben, weil das war genau sein Ding aus kürzester Distanz. Er hat den Arm tatsächlich noch rausgefahren und verhindert da das 2-0. Aber es war irgendwie symptomatisch, denn so kriegen wir aktuell in meinen Augen zu viele Gegentore. Und wir sprechen nachher noch über Sané, oder wir können jetzt erst über Sané sprechen, über sein Tor, und dann vielleicht versuchen, das so ganz in den Kontext des Spiels auch noch mit einzuordnen. Das Tor war Bombe. Also da sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Und selbst André wird getanzt haben, als er das gesehen hat.
Ja klar, schickes Ding.
Ne, schick gemacht, technisch gut. Genau so musst du den treffen.
Ich frage mich zwar, was der da macht an der Position, aber war super.
Ne, er war auf dem Weg zurück, habe ich mir gesagt. Also für mich sah das so aus. Okay. Es kam ja die Flanke von Klaus und er war vorne, sollte Kopfballtor machen, kommt nicht ran und ist auf dem Weg zurück, merkt, der Ball kommt zu ihm und schießt dann aus, ich weiß gar nicht, 18, 19 Meter, hält er da drauf und das Ding schlägt unten rechts ein. Das war mega schick gemacht und wirklich Hut ab. Hat mich persönlich auch sehr gefreut. Aber vielleicht irgendwie nochmal über Sané, Tobi. Jetzt überall war er der beste Mann von Hannover und hat ja, natürlich auch wieder viel geklärt und viel Gutes getan. Aber wenn wir das 1-0 angucken, wenn wir uns die Szene angucken, die fast das 2-0 geworden wäre, dann die Szene, wo es das 2-1 fällt, da gibt es auch wieder den Kopfball aus 5, 6, 7 Metern. Eigentlich ist das alles Sané-Land. Also da muss er doch irgendwie da sein, oder?
Ja, ihr fixiert euch da sehr auf Sané. Ich finde einfach, wir hatten ja auch vor dem Spiel kurz gesprochen, Tobi, und gesagt, ne, wie schön, dass Philippe und Sané wieder zusammen sind. Das sah ja Anfang der Saison ganz gut aus. Und genau das Gegenteil war jetzt der Fall. Ich finde, man hat ihn angemerkt, dass sie längere Zeit nicht mehr nebeneinander, miteinander gespielt haben. Und Sané hatte sicherlich nicht seinen besten Tag. Aber für mich war es klar, Philippe, der da in beiden Situationen unglücklich agiert und schlecht aussieht. Und Sané... Nee, es ist beides Male, zwar auch Sané-Land, aber halt auch Philippe-Land. Und in diesem Fall war es für mich dann eher Philippe, den ich hier kritisch beäugen möchte. Weniger den Salif Sané.
Vielleicht kann er nicht alles machen. Also er hat 7 Kopfballduelle gewonnen, Philippe 1. Vielleicht kann er einfach nicht überall sein, der Sané.
Da kann er ja auch nicht, deswegen hat er ja auch einen Nebenmann und noch 10 andere Mitspieler. Außer sich.
Warum war das nicht Elis, Tobi? Elis hat es ja jetzt von der Startelf auf die Bank, auf die Tribüne innerhalb von 2,5 Spielen geschafft. Ja. Der war gar nicht im Kader. Ich bleibe weiterhin dabei. Da muss was vorgefallen sein, weil ich fand, leistungstechnisch gibt es keinen Grund, den Bengel mit einem kurzen Zwischenstopp auf der Bank direkt auf die Tribüne zu verbannen.
Ja, oder Verletzung oder irgend sowas in die Richtung Grippe, nicht fit, keine Ahnung.
Das kann man kommunizieren.
Ja. Aber völlig komisch, sehe ich absolut wie du. Aber nochmal ganz kurz zu Sané, was mir aufgefallen ist, die letzten 2 Spiele, das ging gegen Frankfurt, also da habe ich es bewusst wahrgenommen, ging gegen Frankfurt los, kann aber auch mit Philippe dann zu tun haben. Und jetzt ging es eben weiter mit Augsburg. Der spielt wieder vogelwild, läuft überall rum. Ich möchte ihm das aber gar nicht zum Vorwurf machen. Das muss ja eine taktische Anweisung vom Trainer sein oder von wem auch immer, Mannschaftskapitän auf dem Platz oder so. Denn er hat das vorher nicht gemacht und er hat es früher schon mal gemacht und jetzt macht er es wieder. Das heißt, und es muss ja irgendeine Anweisung geben, dass ich vielleicht spieloffensiver, schalte ich ins Offensivspiel ein oder macht da den Raum offensiv von links dicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr müsst mal darauf achten, was der wieder für einen Bewegungsradius hat. Da müsste man jetzt mal so eine Heatmap rauszaubern. Der ist wieder überall und nirgends. Und dadurch, dass er überall und nirgends ist, ist er halt manchmal im entscheidenden Moment eher nirgends als überall. Und dann haben wir eben die Lücken.
Wir sprechen von Sané.
Ja, ja,
absolut. Der hat gegen Frankfurt nicht gespielt.
Nein, deswegen fiel es mir da ja auf.
Ach so. Aber komm jetzt nicht mit Fakten, bitte.
Nein, das meine ich ja.
Die Heatmap von Sané kann man sich
ja angucken. Ich habe das vorher nicht so wahrgenommen. Sané spielte relativ konstant die letzten Spiele. Also unauffällig, der ist ja unser auffälligster Spieler, aber der spielt relativ unauffällig, ja, macht ja keine Böcke mehr, worüber ich mich sonst immer aufgeregt habe, turnt aber auch vorne nicht wirklich rum, außer jetzt bei Standards. Und bei dem Frankfurt-Spiel ist mir das massiv aufgefallen, weil er eben gefehlt hat. Und deswegen habe ich extra jetzt drauf geguckt. Und jetzt auf einmal wieder bei dem Augsburg-Spiel fängt er an, und das hat man wirklich gesehen, sich auf den ganzen Platz zu verteilen. Also auch bei vielen Offensivaktionen war der Anspielstation. Relativ spannend fand ich, das zu sehen, und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum.
Also ich habe mir die Heatmap von ihm angeguckt. Ich weiß nicht, müsste das nicht so, genau so aussehen von dem rechten Verteidiger? rechten Innenverteidiger. Das ist quasi ein
da Balken. Da ich sie jetzt nicht sehe, weiß ich es nicht.
Ja, ein Balken vor dem 16er bis zur Mittellinie. Da ist am meisten los und drumherum so ein ganz bisschen klar, wo er halt mal ab und zu rumläuft. Also whoscored.com, da kann man sich das angucken. Ich finde, das ist jetzt nicht ungewöhnlich und klar, er war dann zu den Ecken vorne, das sieht man auch, logisch. Und hat einmal hinten links offensichtlich was geklärt, da hat er sich vielleicht ein bisschen verlaufen. Aber sonst sieht das irgendwie für mich nach einer ganz normalen Innenverteidiger-Geschichte aus, die er da hingelegt hat. Aber können wir uns ja vielleicht dann nochmal angucken bei Zeiten. Sané, bleibt weiterhin spannend, wird aber auch das neuntletzte Spiel jetzt gewesen sein, glaube ich, in dem wir über Salif Sané sprechen. Vielleicht weinen wir in den nächsten Spielen danach ihm noch ein bisschen hinterher, aber ich glaube, er ist quasi weg. Ja, 2-1 haben wir gekriegt kurz vor der Halbzeit. Und das war kacke und unnötig. Denn ich fand, wir hatten nach dem Gegentreffer, glaube ich, sogar noch die Chance, Klaus, wenn mich nicht alles täuscht, zum 2-1 selber machen. Und dann, ja, es war eine Ecke, die zu weit geht. Und dann flankt, ich weiß gar nicht, wer war es denn? Flankt wieder Kajubi? Ich glaube, wieder Kajubi.
Kajubi war es, ja.
Flankt den Ball wieder rein und dann an den 5-Meter-Raum und da steht wieder einer und steht frei. Da war ich wirklich, Da war ich wirklich stinkig, als ich das gesehen habe. Ich habe es auf dem Fernseher erst hinterher gesehen, beziehungsweise auf Tobis Handy. Das ist so unnötig.
Aber auch mega schlecht verteidigt, bitte. Also ich meine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleibst du auf der Linie stehen, oder aber du rückst sofort, wenn du merkst, der Ball kommt nicht direkt aufs Tor, rückst so raus, dass du den Catcher abseits stellst. Was machst du? Unsere Jungs auf der Linie bleiben erstmal, Kajubi schlägt die Flanke und dann rennen sie weg. Also ich meine, im Moment der Ballabgabe, dann anfangen wegzurennen, ist natürlich, ja, ich will mal sagen, nicht die beste Idee. Ich würde, am Samstag habe ich und würde ich auch wieder andere Worte verwenden. Und dann ist natürlich Catcher blank wie nur irgendwas und hat aus 5-6 Metern ja nun gar keine Probleme, den nach einer für ihn gefühlten halben Ewigkeit mal wieder in ein Tor zu erzielen. Das war so eine bittere Einladung. Also Kajubi darf den Ball da im 16er schon gar nicht bekommen, darf dann da nicht flanken und dann darfst du auch nicht den Catcher da stehen lassen nach dem Motto, ach, der macht sowieso nichts. Ah, das war einfach ja fast schon dilettantisch.
Aber das Rauslaufen, um das nochmal ganz kurz
Früher, André.
Ja, aber das Rauslaufen sieht natürlich deswegen beschissen aus. Und da würde ich sogar denjenigen, die da gestanden haben, das war einmal Philippe und ich glaube, das war Füllkrug, aber das da bitte jetzt nicht drauf festnageln,
sorgt auf jeden nicht Fall. Nicht auf der Linie.
Auf der Linie waren die beiden. Maßen beschissen im 5-Meter-Raum rum. Das liegt aber daran, weil Albernotz auf der Linie klebt wie sonst was. Und genau. der ist derjenige, der sozusagen alle rausschieben muss, weil sonst ist ja das Abseits komplett aufgehoben. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, der war ja Nationalspieler, der hat eine WM hinter sich, hat in der Europa League gespielt, der hat genug Bundesliga-Spiele, der muss die Erfahrung haben, auch wenn er jetzt vielleicht mal ein paar Spiele nicht gemacht hat. So ein Abwehrverhalten geht nicht, weil die nicht bei der Sache sind. Das erkennt man kurz vor der Halbzeit. Nicht bei der Sache. Du musst da sofort vom Pfosten weg. Der ist gestellt, Bebu ist dran, Fossum ist im Zweikampf mit Kajubi, der kann da nicht schießen. Da musst du sofort rauslaufen, da brauchst du auch auf nichts warten, gar nichts. Oh.
Damit stand es 1-2 zur Halbzeit und ich würde sagen, wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit.
Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
So, zweite Halbzeit, Jungs. Ich fand, es war besser. Es war besser als die erste Halbzeit. Bin ich zu?
Auf jeden Fall.
Lag es am Bierkonsum, dass ich mir das schön getrunken habe? Oder war es tatsächlich besser, André?
Nee, es war deswegen besser. Aus meiner Sicht, also das Spiel war wirklich schlecht, muss man fairerweise sagen. Es war qualitativ schlecht. Sehr viele Stockfehler, Passfehler, Taktikfehler, technische Fehler. Aber es war Bundesliga. Aber was besser war, Hannover ist zu Abschlüssen gekommen. Die waren zwar nicht alle Gold, aber es gab immerhin Abschlüsse. Das lag daran, weil Augsburg sich ein bisschen zurückgezogen hat, Hannover ein bisschen das Feld überlassen hat. Und Hannover ja wirklich, und das muss man denen hoch anrechnen, den Jungs, auch wenn das Spiel jetzt nicht so toll war, aber die ganze Saison zeigen sie, dass sie haben Moral, sie versuchen es, auch wenn sie vielleicht in dem Moment limitiert dann sind. Und vor allen Dingen versuchen sie es auch mal außer Distanz. Und zwar nicht im Sinne von Verzweiflung, sondern im Sinne von, ach, wird schon irgendwie klappen. Also es ist irgendwie ein anderer Zug drin. Das hat mir schon ein bisschen gefallen, aber da fehlt es uns einfach an der Qualität, eine Mannschaft, die tief steht, die führt, auseinanderzunehmen. Und dein Gast letzte Woche hat das ja relativ gut beschrieben, der Gunnar. Wer führt, gewinnt.
Wer führt, gewinnt. Ja, wir hatten 11-6 Torschüsse in der zweiten Halbzeit, Tobi. Das war quasi so ein bisschen.
Aber es war nicht wirklich zwingend, oder?
Ja, also, das ist
jetzt. Erinnerst du dich jetzt an eine Chance, wo wir gesagt haben, oh, jetzt aber.
Das ist
ich
jetzt,
nicht.
Das ist jetzt die spannende Frage. Vielleicht fangen wir erst mit der ersten Frage an. Wie haben wir es hingekriegt, dass wir wieder ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel hatten, dass wir mehr Chancen hatten oder mehr vom Spiel hatten? Schwegler kam für Sorg zur Halbzeit.
Du sagst es gerade.
Gunnar, du hast es gerade angesprochen von niemalsallein.de. Dort steht es auch relativ gut beschrieben. Ich war erst ein bisschen irritiert, wenn man Sorg rausnimmt und wenn man mit Albonoz, Philippe, Sané und Sorg spielt, dann Sorg rausnimmt und Schwegler bringt. Wie lösen wir das mit der Abwehr? Und das ist bei niemalsallein.de relativ gut beschrieben. Sie haben es so gemacht, dass wenn wir im Ballbesitz waren, ist Anton quasi wieder zurückgefallen in die Viererkette. Und wenn Augsburg im Ballbesitz war, hat Anton dritten Innenverteidiger gespielt und Klaus ist nach hinten gefallen. Klaus im eigenen Ballbesitz turnte dann wieder irgendwo andersrum, so ein bisschen weiter offensiv und mittig und so. Aber wir haben dann quasi gewechselt zwischen Fünferkette in der Defensive und Viererkette, wenn wir selber den Ball haben oder im Angriff sind. Das ist dort nochmal ganz nett beschrieben, das kann man nochmal nachlesen. Ich fand, das war ganz gut, Tobi, aber...
Ja, wir haben ja in der ersten Halbzeit überhaupt gar kein Bein am Boden bekommen in der Mitte des Spielfeldes. Also das Zentrum gehörte komplett den Augsburgern und wir hatten da wirklich Probleme, obwohl wir viel versucht haben, durch das Zentrum zu spielen, da vernünftig Bälle auch an den Mann zu bekommen. Und das zeigte sich auch darin, dass ein Ivar Fossum mit, ich glaube, knapp 17% Zweikampfquote und ein Waldemar Anton da auch nur knapp über 30, einfach sich nicht durchsetzen konnten im Zentrum. Und dann ist natürlich Pirmin Schwegler genau die richtige Wahl. Unabhängig davon, wie löse ich es in der Defensive. Das Hauptaugenmerk lag darauf, wie kriege ich Zugriff auf das Spiel in der Mitte des Platzes. Und das haben wir mit Pirmin Schwegler ganz gut hinbekommen. Augsburg hat sich vielleicht auch dann ein bisschen zurückgezogen, aber Pirmin hat 96 wieder mehr Struktur und Konstanz in den Aktionen oder Konstanz gegeben, hat dann auch die Zweikämpfe gewonnen, die sonst in der ersten Halbzeit verloren wurden im Zentrum und hat das in meinen Augen dann ganz gut gemacht und dafür gesorgt, dass wir viel Ballbesitz dann generiert haben. Nur unser Problem war, dass wir nicht so richtig zwischen die Linien gekommen sind. Wir sind nicht, haben keine Wege gefunden, die Verteidigung da auszuspielen. Wir waren da ein bisschen zu statisch und hatten keine zündende Idee. Und weil nur der Ballbesitz alleine macht es dann nicht. Ich bin übrigens überrascht, dass wir so viele Torabschlüsse hatten, weil ich erinnere mich, gut, im Süden sieht man vielleicht auch nicht so gut, ich erinnere mich an nicht so viele Szenen, aber sie waren wahrscheinlich auch nicht so sonderlich gefährlich. An Bebu erinnere ich mich mal. Also Pirmin Schwegler hat es geschafft, dass unser Spiel mehr Kontur und mehr Struktur bekommen hat und das war ein guter Schachzug und hinten war es nicht weiter dramatisch, wie wir da verteidigen, weil Augsburg tatsächlich wenig denn fürs Spiel getan hat.
Haben sie tatsächlich auch. Du hast gerade Ivar Fossums Zweikampfswerte angesprochen. Ich würde gerne eine andere Statistik von Fossum noch ansprechen. Passquote.
96%. Verdammt. Ja, ich weiß. Entschuldige.
Ich wollte ein Quiz draus machen. Verdammte
Angst. Ja, eine so geile Zahl. Absolut. Du hast doch recht.
Ja, aber ohne Scheiß. Also 96%, jetzt unabhängig davon, dass es 96 ist, finde ich unfassbar viel für einen Ivar Fossum.
Gut, müsste man sich halt angucken, ob es Vertikalpässe waren oder nicht, ne? Also ich meine, hintenrum und seitwärts kriege ich auch 96% im Zweifel hin.
Ja.
Entscheidend ist ja der Pass nach vorne. Wie hieß das früher da bei der letzten WM? Dieses, wenn man Spieler überspielt, da war da so kein Name. Ach, irgendwas mit Packing, Pack oder so.
Packing,
der ja.
Packing-Wert.
So, genau, irgend sowas. Also das ist natürlich schon der Risikopass, in Anführungszeichen, der eben auch mal abgefangen wird. Der kann ja im Zweifel dreimal daneben gehen, bei dem einmal ist es eben der Entscheidende. Aber Fossum ist aus meiner Sicht gar nicht so der Faktor gewesen. Für mich ist der Faktor die Einwechslung von Schwegler, stimme ich absolut zu. Für mich der Königstransfer in dieser Saison, bester Spieler, wenn der nicht auf dem Platz ist, ein absoluter Qualitätsverlust, steht fast eine andere Mannschaft auf dem Platz. Und wir sind, und jetzt haltet euch fest, es kommt das Outing am 14.03. von mir. Wir sind Klaus-abhängig. Das ist unfassbar. Also es tut ja weh, das zu sagen, aber im Moment ist es wirklich so, wenn der Klaus gut spielt, sehen wir gut aus. Wenn der Klaus so lala spielt, sehen wir so lala aus. Und wenn der Klaus nicht gut spielt, sehen wir nicht gut aus. Erste Halbzeit aufgrund der Aufstellung hatte Klaus keine Schnitte gesehen. Ihr habt es gerade gesagt, die Zweikämpfe unserer in Anführungszeichen zentraler Mittelfeldspieler und der wenige Ballbesitz dort haben ihn einfach nicht glänzen lassen, haben ihn nicht in Szene gebracht. Und dann ist er aus meiner Sicht ein bisschen wieder in diese, was ist das, hängende Spitze, so eine leichte Zehnerposition, falsche Zehn, ich erfinde jetzt die falsche Zehn. Und dort hat er eigentlich, finde ich, ganz gut gespielt und das krönte er auch mit diesem einen Abschluss aus 18 Metern, den der Hitz dann quasi zur Seite weggefaustet hat. Also, wir sind echt Klaus-abhängig.
Tobi, sind wir Klaus-abhängig? Ein bisschen schon, ne?
Ein bisschen schon. Also das ist aber auch eine Entwicklung, die wir in der letzten Saison ja schon ein bisschen gesehen haben, die wir im Laufe dieser Saison auch noch mehr gesehen haben, haben wir auch sehr bedauert eigentlich alle, dass Felix Klaus sich dann entschieden hat, in der zweiten Liga beim VfL Wolfsburg zu spielen. Aber das hat sich jetzt, zeigt sich tatsächlich, dass wir viel, viel abhängig sind von Felix Klaus, aber auch von Ilas Bebou. Wir brauchen die Ideen der beiden, wir brauchen die Schnelligkeit der beiden, wir brauchen die die trickreiche Art der beiden und Felix Klaus einfach noch, weil er mehr im Köcher hat. Also sein Spiel ist kompletter als das von Ilas Bebou. Deswegen sind wir in der Tat sehr Klaus-abhängig, weil wir auch sonst wenig Kreativität haben. Wen haben wir denn sonst für das Spielerische, für die Überraschungsmomente? Da haben wir doch auch sonst keinen. Ein Sarin Rembazé fällt mir da vielleicht noch ein, aber der kann ja nicht, oder? Ja, genau. Aber ich meine jetzt ja grundsätzlich, ein Sebastian Mayer bringt es in der Bundesliga nicht. Also da musst du dann auch abhängig von Felix Klaus sein, weil du einfach keine Alternative hast.
Kenan Karaman.
Ja, oh jetzt, yes, oh stimmt, habe ich fast. Nein, du lachst, aber eigentlich hat der es auch drauf. Du hast recht, die Anlagen hat Kenan Karaman auch.
25% aller Dribblings im Spiel von beiden Mannschaften kamen von Bebou, nämlich 5. Insgesamt 20 in dem Spiel. Da siehst du, wenn einer mal was macht, dann ist es Bebou.
Ja, der war sehr unglücklich.
Problem, ne? Also,
aber sehr unglücklich in seinen Aktionen.
Genau, das ist das Problem. Du bist darauf angewiesen, dass da mal auch was bei rausspringt. Also,
Nee. Also Bebou war gut. Das Problem ist, Tobi Goethe hat das jetzt angesprochen. Der Bebou, wir sind auch Bebou-abhängig, aber Bebou-abhängig sind wir in dem Moment, wo wir führen oder gegen eine Mannschaft spielen, die das Spiel macht, die den Ball hält, wo wir im Prinzip diese Konter setzen können. Da ist Bebou Gold wert. Wenn er da schnell durchgeht, die Abwehrspieler da voller Angst und Schrecken nicht mehr offensiv nach vorne rücken, weil sie Angst haben, überläuft sie. Das ist gut. Da funktioniert der Weltklasse, der Junge. Aber wir sehen doch, oder ich zumindest habe das Gefühl, gegen Mannschaften, die tief stehen, weil sie gegen uns führen oder die uns den Ball überlassen, da erinnere ich mich zum Beispiel an das Hamburg-Spiel oder so, da kann der nix, weil das nicht sein Spiel ist. Da kann er auch nichts dafür, ist auch gar nicht böse gemeint, aber da ist der relativ, da ist der so wertvoll wie Hanek gegen Augsburg, möchte ich sagen.
Oh ja, Hanek, du kannst aber auch Flanken schlagen, hätte ich fast gesagt, Übergänge. Irgendwer wollte mir neulich erzählen, dass die Bremer Hanek für 7 Millionen kaufen wollten vor der Saison. Tobi, erinnerst du dich an dieses Gerücht?
Ja, ich erinnere mich, war das wirklich vor der Saison? Ja auch, war nicht im Winter sogar auch nochmal? Also so ein kleiner Vorstoß, um den Klasse zu halten mit dem Goalgetter?
Ich hätte gedacht, das war vor, aber egal, auf jeden Fall dieser Betrag, 7 oder 8 Millionen oder was da für Zahlen im Raume waren,
ja gut, da war unser Aufstiegsgarant, ne? Da hat auch zu Beginn der Saison viel getroffen. Also ja. Grundsätzlich kann ich das schon, auch wenn er relativ alt ist, ich kann den Wunsch, ihn zu verpflichten, dafür auch Geld zu bezahlen, kann ich nachvollziehen. Wobei wir jetzt natürlich eher den Martin Hanek aus Stuttgarter Zeiten kriegen, ne? Ja. Der mit wenig Vertrauen, der mit wenig Spielpraxis ausgestattet, eben diese Dinge nicht mehr zu tun vermag, die er vorher mit verbundenen Augen gemacht hat. Und so ein bisschen für mich der Bruch in der Saison von Martin Hanek war wirklich. Ich schieße ihn mal aus 2 Metern übers leere Tor auf den Bökelberg. Also das war so ein bisschen der Bruch in der Saison und danach kam von Martin Hanek so gut wie gar nichts mehr. Und das sehen wir jetzt halt. Jetzt haben wir den Martin Hanek, wo die Stuttgarter uns vor allem ja schon sagten, boah, den werdet ihr noch verfluchen.
Aber wir setzen ihn ja auch nicht mehr so ein wie in der zweiten Bundesliga, muss man auch mal fairerweise sagen.
Ja gut, klar, jetzt hast du also, aber auch natürlich Konkurrenz im Kader, ne?
Ja, wen denn?
Du hast Bebou in der Offensive, du hast einen Jonatas, du hast und ein Füllkrug trifft plötzlich. Also das sind ja Dinge, die hatten wir letztes Jahr nicht.
Ja gut, dann kommen wir dazu. Dann machen wir das nächste. Jetzt hast du mal eine schöne Flanke geschlagen. Jonatas, Nummer 9, 64. Minute eingewechselt. Größter Transferflop der Geschichte von Hannover 96 nach Pornowitz.
Nee, kannst du direkt nach Pornowitz, genau. der kommt noch. Jonatas kommt noch.
Ja, nein, also
tut mir leid, das ist eine wenig, Wurst. Ja.
Also nein, der ist nicht keine Wurst im Sinne von keine persönliche Beleidigung, das meine ich jetzt gar nicht persönlich, aber der ist uns angepriesen worden als der König der Welt. Wir haben sehr viel Geld dafür bezahlt. Es wurde behauptet, er wird uns sofort helfen. Jetzt kann man nicht im Verletzungsspielen oder irgend sowas.
Hat er ja auch. Er hat ja auch schon getroffen.
Ein Tor gemacht
ja
gegen Schalke.
Ja, das war ein wichtiges, ne?
Ja, also, okay, klar, aber der Punkt ist, wenn du für so viel Geld einen Spieler kaufst, muss der funktionieren. Und natürlich sind Verletzungen blöd, aber er war nun mal viel, viel, viel zu viel verletzt. Und deswegen kann er auch den Impact nicht bringen. Und auf einmal sind wir Füllkrug abhängig und Gott sei Dank hat der geknipst. Stellt euch mal vor, wir hätten Fülle aus der zweiten Liga, wo wir jetzt stehen würden, ne?
Und, aber das Gute ist ja, guck mal, André, das Gute ist ja, dass Fülle angefangen hat, als Hanik aufgehört hat. Das heißt, die beiden haben sich da ganz gut abgewechselt. Ja. Denn Füllkrug hat seinen ersten Bundesliga-Doppelpack gemacht gegen Augsburg im Hinspiel. Das heißt, bis dahin kam da auch nicht so richtig viel von Niklas Füllkrug. Und da hat aber Martin Hanik noch funktioniert. Und, oder zumindest teilweise funktioniert. Und wir hatten noch einen Jonathas, der halt auch mal ein Tor gemacht hat. Und du hast völlig recht. Wenn Füllkrug da nicht angefangen hätte zu treffen und das andere wäre genauso eingetreten wie jetzt, nämlich dass Hanik nicht mehr trifft, dass Jonathas nicht kann, weil er verletzt ist, dann hätten wir hier ein ernsthaftes Problem. Und dann würden wir darüber reden, dass wir hoffen, dass wir noch irgendwie 16 erreichen. Und das meine ich ganz ernst. Also ohne Niklas Füllkrug wären wir ganz am Arsch, wenn ich das mal sagen darf, in dieser Saison.
Seine Tore, ja, sehe ich auch so.
Ja, und das ist eigentlich ganz schön bitter, dass wir abhängig geworden sind von Niklas Füllkrug, der sich sicherlich gesteigert hat. Da gibt's auch keine Diskussion. Aber ja,
also wir machen
halt trotzdem Niklas Füllkrug.
Wir machen ein bisschen das, finde ich, was Paderborn gemacht hat unter Breitenreiter. Gut, der Kader war sicherlich nochmal qualitativ schwächer besetzt.
Habe ich Samstag auch gehört. Du.
Ja, und wir sind auch nur Aufsteiger, obwohl wir natürlich einen Bundesliga-Kader hatten und haben. Das ist mir klar. Aber trotzdem, als Aufsteiger kann nur das Ziel sein, Klassenhalt. Und da sind wir ja durch die Hinrunde relativ unproblematisch aufgestellt. Aber also das soll jetzt nicht negativ sein, das klingt schon wieder so, aber wenn wir uns die Bundesliga mal angucken, wir haben eine absolute Sondersituation mit dem ersten FC Köln und Hamburg, die beide wirklich so dermaßen unter Wert spielen und auch so dermaßen wenig Punkte haben, dass wir mit unserer aktuellen Punktezahl ja also fast schon gerettet sind, möchte ich mal sagen. Also da müssen jetzt echt ja doch viel, viel, viel passieren. Nur wir sind jetzt seit 8 Spielen ohne Sieg.
Nein, das ist nicht richtig.
Haben wir einen
dazwischen? Ein Sieg in den letzten 8 Spielen ist die richtige Antwort. Das war das Spiel gegen Freiburg.
Ja.
Wir haben 6 Punkte aus eben diesen 8 Spielen, also 5 Niederlagen.
Aber genau, danke, genau das meinte ich, ne? Also das ist zu wenig, ne? Und wir haben jetzt 32 Punkte und mit 32 Punkten nach 26 Spielen wärst du noch ganz, ganz dick im Abstiegsgeschäft drinne, wenn nicht der 17. Hamburg 18 Punkte hätte. Und da mache ich mir jetzt halt für diese Saison nicht mehr großartig Sorgen, aber für nächste Saison schon. Es muss schon noch qualitativ eine Schippe drauf, damit man auch im nächsten Jahr eine relativ ruhige Saison spielen kann. Und das fehlt mir im Moment. Also wir haben nicht die Qualität gegen Mannschaften, die uns ebenbürtig sind oder uns das Spiel überlassen. Und wir haben, das ist so das Paderborn-Problem, wir haben nicht mehr die Qualität, dass wir taktisch die gegnerischen Mannschaften überraschen können, wie wir es in der Hinrunde getan haben. Und dann reicht es offensichtlich für nicht mehr viel mehr. Und die Rückrunde ist wirklich punktetechnisch eher katastrophal, obwohl wir da ja auch viel Glück hatten. Also Schalke den Punkt zum Beispiel, den wir holen. Freiburg auch. Ja, also.
Ja, aber wenn du so rechnest, musst du halt auch die Spiele dazu rechnen, wo man vielleicht auch mal nochmal selber was holen kann. Ich denke, das ist schon leistungsgerecht, unsere Rückrundentabelle. Also wir haben da jetzt insgesamt 11 Punkte aus 13 Spielen. Das wäre, wenn man das die ganze Saison durchzieht, zu wenig. Damit steigst du ab. Wenn es ein bisschen besser läuft, steigst du damit halt nicht ab. Wir haben gut vorgelegt in der Hinrunde. Das waren 21 aus 13. Aus 13? Kann ja nicht sein.
Köln hat mehr Punkte in der Rückrunde als wir, ne?
Wir haben 9 Punkte aus 9 Spielen, so ist natürlich richtig, und hatten in der Hinrunde 23 aus 17. So stimmt die Geschichte. 9 aus 9 ist halt 34 Punkte am Ende der Saison. Ich weiß nicht, ob es ganz reicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber natürlich, Köln hat mehr Punkte als wir. Logisch, Freiburg hat mehr Punkte als wir. Aber sonst, ja gut, Bremen hat auch mehr Punkte als wir, aber dafür fallen dann halt wieder welche hinten weg. Hamburg hat 3 Punkte geholt, die nehmen wir vielleicht mal nicht mit rein, aber Wolfsburg 6, Gladbach 7, ja, also ich würde sagen, wir sprechen gleich über so, wie ordnen wir die ganze Geschichte ein, da müssen wir uns noch Sorgen machen, dass wir vielleicht doch nochmal richtig, richtig tief unten reinrutschen oder besteht gar keine Gefahr. Jetzt auf meinsportradio.de mit André und Tobi Krause.
Rugby Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
So, jetzt sprechen wir über das, was da noch kommt. Es kommen noch 8 Spieltage und wir haben es gerade angesprochen, 32 Punkte haben wir, 25 hat Mainz. Und lass uns vielleicht einen Blick auf das werfen, was da ja hinten raus noch alles mit uns passieren kann. André, ich habe mich am 18. Spieltag, als wir 3-2 gegen Mainz gewonnen haben, aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wir steigen nicht mehr ab. Muss ich mir Sorgen machen?
Nö. Aber wir steigen nicht ab. Nein, das nicht. Hamburg und Köln, also ganz ehrlich, also das fand ich übrigens witzig. Jetzt, Entschuldigung, das ist gemein, er ist nicht da. Aber jetzt möchte ich mal hier gegen Gunnar nachtreten, nachdem ich ihn vorhin so gelobt habe, weil ich den Podcast letzte Woche sehr geil fand. Da hat er doch ernsthaft gesagt, weil alle Spiele so knapp sind, ja, steigen Hamburg und Köln ab, weil es immer nur 1-0 ausgeht. Da habe ich mir gedacht, aber wenn immer alles so knapp ist, kann es ja mal sein, dass die auf einmal 4 Spiele knapp gewinnen. Aber okay, die gewinnen aber keine 4 Spiele mehr. Dementsprechend Hamburg und Köln sind weg. Also müssen wir uns aus meiner Sicht mit der Relegation beschäftigen. Und da gibt es im Moment, ich glaube, 6 Mannschaften, die sich um diesen Platz balgen. Und insbesondere Mainz und Wolfsburg haben so einen richtig miesen Drall. Also ich glaube, wir laufen ungefähr da ein, wo wir jetzt stehen. 12. Vielleicht wären wir noch 11. Vielleicht 13. ist aber völlig Hupe. Das wird eine safe Nummer. Und jetzt kommt eigentlich das Traurige aus meiner Sicht. Für mich kann die Saison auch aufhören. Also der Pep, der Elan ist irgendwie weg, den ich in der Hinrunde hatte. Das war richtig, richtig gut, richtig spaßig. Also für mich kann es aufhören. Ne? Jetzt habe ich natürlich die schöne Zeit im Mai nicht mehr, wo da die Sonne auch so schön scheint und so. Aber wenn wir jetzt aufhören, wäre auch okay.
Tobi, also ich möchte was sagen, das ist, wie eng das alles beieinander liegt. Ne? Guck mal, die Augsburger träumen jetzt von Europa, waren punktgleich mit uns vor dem Spieltag. Also wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wie auch schon Frankfurt oder Mönchengladbach, da wären wir mittendrin im Europageschäft. Und jetzt müssen wir uns über Abstiegssorgen dann doch noch unterhalten, weil einfach der Trend nicht unser Freund ist, ja. Also wir sind auf einem ganz klar absteigenden Ast, aber Köln, Hamburg werden absteigen, davon gehe ich auch mal aus. Und Wolfsburg, Mainz sind wahrscheinlich noch schwächer. Augsburg wird die ganzen Mannschaften da unter uns noch spielen. Die werden uns da auch viel helfen, davon gehe ich mal aus. Wir werden selbst vielleicht sogar gar keine Punkte mehr holen. Habt ihr mal unser Restprogramm gesehen?
Und damit wollte ich jetzt einsteigen, Tobi. Also ich will gar nicht das ganze Restprogramm vor mir hinnageln, aber Dortmund...
Fallobst nächste Woche, auswärts.
Dortmund, ja,
sind wir schon mal 3 Punkte Pflicht.
Ja, da gibt's eine schlechte Nachricht. Ich fahre nach Dortmund, von daher... Dortmund danke. Auswärts danke, zu Hause Tobi. Gegen Leipzig. Dazwischen liegt noch Ostern, wenn mich nicht alles... dazwischen liegt die Länderspielpause und dann ist Ostern mit Leipzig. Da könnte es sein, dass wir danach irgendwie schwitzen?
Ja, und dann wir schwitzen vor allem, nachdem wir gegen Werder Bremen an einem Freitagabend hier mal richtig schön den Arsch versucht bekommen haben. Also da fangen wir an zu schwitzen. Und ich gehe zwar auch davon aus, dass wir es irgendwie schaffen, aber wir zerstören im Moment gerade, und das liegt nicht an dem Konflikt auf der Tribüne, wir zerstören im Moment gerade eine gute Saison. Und André hat es eben auch schon angedeutet und ich habe das am Samstag auch gehört. Lieben Gruß an Philipp. Der Breitenreiter-Effekt.
Du meinst,
ist da was dran?
Das Paderborn-Syndrom.
So, ja. Also beides ist ja das Gleiche, wenn man so will. Da auch in der Hinrunde richtig stark und dann eingebrochen.
Ich glaube das nicht. Ich glaube das erst, wenn ich das wirklich sehe, ich glaube das erst, wenn das so oft passiert ist, dass das nicht mehr nur auf so Paderborn und in Hannover passiert, das jetzt schon wieder. Wie gesagt, wir haben 9 Punkte aus 9 Spielen und es sind noch 8, da kann er immer noch eine vernünftige Rückrunde draus basteln, aber ja, ich sehe tatsächlich ein Problem auf uns zukommen in Dortmund. Dortmund ist eine Katastrophentruppe dieses Jahr und der Stöger hat sich auch kein Deut besser gemacht, vielleicht ein bisschen defensiver und ein bisschen sicherer, aber das war's dann auch. Und zu Hause gegen Leipzig. Das sind aber 2 Spiele, die du wahrscheinlich einfach verlieren wirst, weil die dann doch wieder irgend so ein Batshuayi oder irgend so ein Werner oder wen auch immer rumlaufen haben, der ja unserer Innenverteidigung dann doch nochmal zeigt, wo der Frosch die Locken hat.
Aber guck mal, Tobi, das ist der Unterschied zur Hinrunde. In der Hinrunde haben wir sehr, sehr glücklich, aber in einem richtig emotionalen, geilen Spiel Dortmund weggefiedelt, in Anführungsstrichen vorgestellt, bitte. Haben wir die weggefiedelt, ja? So. Und gegen Leipzig, ihr erinnert euch, da hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Da haben wir richtig gut gespielt und da haben wir richtig dusselig noch 2 Buden, glaube ich, hinten rausbekommen. War total ärgerlich, aber da waren wir voll auf Augenhöhe, Minimum. So.
Bis zu den Wechseln.
Ja, aber das sehen wir doch im Moment gar nicht. Also ich habe auch das Gefühl, wie Tobi das gerade beschrieben hat, gegen Dortmund, in Dortmund gibt's nichts zu holen. Und das, obwohl Dortmund echt Katastrophe ist. Auch da stimme ich ja Tobi zu. Dritter in Deutschland und Katastrophe. Ja. Und Leipzig, die spielen ja auch im Moment Kraut und Rüben rauf und runter. Aber das wird alles gegen reichen. Nur, Leute, jetzt mal, das geht jetzt nicht. Wir müssen jetzt hier positiv. Wir haben noch 3 Spiele. Stuttgart, Hertha.
Stuttgart. Stuttgart ist großartig. Mit Teil von Korkut. Alter Schwede.
Ja, das geht
mal so richtig in die Hose.
Ja, und mit mir. So, ja, ich bin in Stuttgart.
Da müssen 2 Siege her. Und mit 6 Punkten, wie auch immer, aus welchen Spielen. Aber gegen die 3
nicht mehr ab, ja.
2 Siege her. Das muss reichen.
Ich glaube sogar, dass 3 Punkte noch reichen. Irgendwoher werden wir sie kriegen. Und im Idealfall gegen Bremen. Ich habe.
Aber viel mehr holen wir halt auch nicht mehr. Ne? Da sind wir ja einer Meinung, oder?
Na.
Wir haben einfach ein verdammt hartes Restprogramm. Doch mal ernsthaft.
Ja, du holst halt auch mal einen Punkt in Hoffenheim oder gewinnst zu Hause gegen Berlin oder tust es halt nicht und dann holst du irgendwie, was weiß ich, doch einen Punkt gegen Leipzig. Ich habe das ja eingeleitet, dieses Segment mit den Worten, dass ich nach dem 18. Spieltag gesagt habe, wir steigen nicht ab. Und das alleine ist schon Grund genug, dass ich mich jetzt hier nicht hinstellen kann und Panik verbreiten kann. Ich bleibe weiterhin entspannt und ich sehe unser Restprogramm, aber man darf ja auch nicht vergessen, Mainz spielt ja auch nicht gegen Drittligisten durchgehend. Die spielen gegen Frankfurt, die wollen in der Champions League oder zumindest Europa festigen. Die spielen gegen Gladbach, die vielleicht dann doch noch darum kämpfen, dass ihr Trainer was macht. Die spielen gegen Köln, das ist ein, naja, für die einen Derby, für die anderen ist es wahrscheinlich das letzte Spiel in der Bundesliga gegen die Freiburg. Die sind dann wahrscheinlich auch noch nicht aus allem raus am 5. Spieltag. Augsburg, ihr habt es eben gesagt, vielleicht turnen die dann oben immer noch rum. Leipzig, Dortmund, Bremen, die letzten 3 Spiele. Also das ist ja auch nicht so, dass die Punkte geschenkt kriegen, die anderen. Und die müssen halt erstmal 7, beziehungsweise wenn man sich die Tore anguckt, Mainz hat minus 14 Tore, wir haben minus 5. Die müssen
okay,
sie halt
also super.
Alles,
wir bleiben drin. Du hast
alles okay. Erstmal aufholen. Ich bleibe ruhig und in dieser Sendung werde ich nichts anderes behaupten, bis wir mit Pauken und Trompeten auf dem Relegationsplatz stehen und
nein,
uns dann doch noch
und
dann doch noch die Relegation.
Aber nicht aufgrund eigener Stärke jetzt noch.
Ich glaube,
weil die anderen auch so schwach sind. Also
Gesamtkonstellation.
Ich denke halt wirklich, wir werden nicht mehr so viele Punkte holen und das wird auch ein blödes Gefühl sein, dann irgendwie aus der Saison rauszugehen und wird nicht die Euphorie anfachen, die hier eh nicht existiert. Also
ja, Das Problem ist doch, ich glaube auch nicht an den Abstieg, deswegen müssen wir jetzt auch mal schon mal einen Ausblick auf die nächste Saison machen. Und in der nächsten Saison, darüber sind wir uns ja einig, reicht unsere Rückrunde auf jeden Fall schon mal nicht mehr aus. Und die Hoffnung, dass wir 2 Hinrunden spielen werden nächste Saison, ist ja nicht die allergrößte. So, und da müssen wir uns schon überlegen, wie können wir unser Team verändern? Was brauchen wir? Ist das Spielermaterial, Trainermaterial, andere Taktiken, besserer Rasen, Kind muss weg? Können wir uns ja alles überlegen? Also es reicht ja qualitativ nicht. Wir haben aus meiner Sicht vielleicht in der Startelf 5, 6 Spieler, wo ich sage, komm, das sind Leute, da kannst du Platz 9, Platz 10 mit angreifen. Und wenn die fit sind, reicht das vielleicht auch in der schwachen Bundesliga. Aber ansonsten haben wir auch viele Spieler, die seit längerem ihre Schuldigkeit ist jetzt der falsche Begriff, aber die ihre Tauglichkeit, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, echt schuldig geblieben sind. Und da bin ich halt gespannt. Und dann erzählt Tobi ja hier jede Sendung, ist das letzte Spiel von Sané. Ja, wenn der auch noch weggeht, was denn du?
Ja, dann müssen wir uns einen neuen Talking Point überlegen, ja. Über den wir hier jede Woche...
Und dann die 96-Fans erzählen mir, Marvin Bacalord wäre die große Hoffnung und der müsste mehr spielen. Also, Ivar Fossum, ein unfassbares Talent, hat 2 gute Spiele Rückrunde gemacht, den sehen wir ja schon als den nächsten Messi, der uns nächste Saison quasi in der Liga alleine hält. Das ist alles Mist. Felix Klaus abhängig, haben wir gerade aus Versehen resümiert, tut mir immer noch leid dafür. Der ist auf einmal in Wolfsburg, der ist auch schon weg.
Ja,
Pripp, wir haben keine Ahnung, was mit Pripp sein wird, mit seinem Kreuz. Ich hoffe das Beste für Pripp, wo ich vor dem nicht so viel gehalten habe, aber ich hoffe für ihn das Beste. Aber nach 2 Kreuzbandrissen kommst du dann auch nicht zurück wie Iron Man.
Nee,
Manuel Schmiedebach, lebt er noch?
Der wird vermutlich auch gehen, würde ich mich jetzt mal...
Ja, ist das nicht schade? Ich werde das niemals vergessen. Bei der Seitenwahl, blau oder gelb, beide scheiße. Wie es bei der Aufstiegsfeier war, scheiß Eintracht Braunschweig. Also, das kann man jetzt blöd oder nicht finden. Ich muss sagen, da hat er sich bei mir unsterblich gemacht und ich bedauere das sehr, dass der so überhaupt keine Rolle spielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und dann müssen wir uns überlegen. Dann, wenn wir uns den Sturm angucken, Bebu, klar, ist gesetzt, aber der ist ja kein typischer Stürmer, der ist ja quasi so ein Flügelangreifer, sage ich mal. Aber dann haben wir ja Benchop, Hat der es gezeigt, dass wir mit dem und 15 Tore rechnen können? Nein. Füllkrug hat eine gute Saison gemacht, ist ja die Frage. Ist das jetzt ein Bundesliga-Füllkrug oder ein zweiter Bundesliga-Füllkrug, der ein gutes Jahr hatte? Offenbar das Beste. Harnik, was machen wir denn mit dem? Können wir den nochmal eincashen? Kommt der wieder zu seiner Form? Wird er wieder Fußballgott Harnik? Jonatas? Boah, hab ich ja persönlich. Bin ich ja.
Liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt alle fleißig mitgeschrieben. Damit kennt ihr die Themen der nächsten 6 bis 12 Sendungen schon. Das finde ich sehr gut. André, ich habe auch einfach mitgeschrieben und werde das dann stückchenweise immer wieder rauskramen, wenn es darum geht, wie wir uns in der Winterpause, in der Sommerpause für das neue Jahr so ein bisschen aufstellen. Vielleicht kommt ja alles ganz anders. Wir wissen es nicht.
Aber natürlich nicht, aber es wäre schön, wenn das jetzt ein bisschen in die Richtung geht.
Wir müssen noch ein bisschen kurz über Dortmund sprechen. Das ist nämlich am Sonntag um 13, wann muss ich da sein? 30, glaube ich.
13.30.
13.30, bis dahin schaffe ich es nach Dortmund. Bebu ist gesperrt. Ist mir im Stadion irgendwie untergegangen, habe ich gerade noch mal gelesen. Bebu ist gesperrt, das heißt, der Trainer darf sich dann mal wieder was Neues ausdenken. Ich hoffe persönlich, dass er Eles wieder zurückbringt, unseren spanischen Innenverteidiger Eles. Tobi, hast du noch andere Wünsche? Wie ersetzen wir Bebu und was machen wir mit Harnik?
Wie ersetzen wir Bebu? Ist ja viel schlimmer. Das ist tatsächlich ein Problem. In die Schnelligkeit werden wir vermutlich brauchen. Und Dortmund ist in meinen Augen defensiv extrem anfällig im Moment. Wenn ich mir angucke, was dann über Toprak da zusammenspielt und die anderen da im Verbund, gefällt mir das in keinster Weise und halte ich offensiv für viel stärker als defensiv. Das heißt, wir müssen eigentlich ihnen schön wehtun und mit schnellen, überfallartigen Angriffen, so ähnlich wie der Salzburg auch gemacht hat und vielleicht auch wieder machen wird am Donnerstag, oder spielen die, ja, Donnerstag, ne? Genau, morgen.
Ja, ja.
Das heißt, das können wir doch versuchen, ebenso zu machen. Jetzt fehlt uns aber eine Flügelzange. Wie ersetzen wir den? Ja, ich kann es dir gar nicht sagen. Harnik bleibt in der Startelf natürlich.
Kommt man nicht
und Jonatas kommt mit rein.
Ja, kommen wir nicht drum rum, um Harnik.
Nee, und Jonatas von Anfang an. Also wenn er fit ist, müssen wir. Jonatas muss jetzt auch was zeigen jetzt hier mal. Also der Batshuayi auf der anderen Seite und Jonatas macht ihn einfach, zeigt ihm mal, wie es richtig geht.
Aber so. Auswärts in Dortmund, bei aller Liebe, wozu brauchst du deinen Jonatas? Bebu ist gesperrt, kann man nicht ändern, aber den bräuchten wir da.
Ja, haben wir aber nicht. Was willst du machen?
Nee, ist mir ja schon klar. Also meine größte Hoffnung auf Dortmund ist, dass
Tobi... Aber Jonatas ist auch bullig, du. Jonatas ist bullig, der kann da... ist auch schön.
Ja, genau. Und dass die überhaupt gar nicht wissen, dass sie gegen Hannover spielen, dass sie das wieder als Trainingsspiel abwerten, weil die natürlich hoffentlich mit dem Kopf und allem völlig in Salzburg schon gedanklich sind, um dieses blamable Ausscheiden gegen diesen Ösi-Dosen-Club zu vermeiden.
Nee, noch,
dass wir
noch,
unsere größte Chance
haben. Verzeihung, die sind ja die sind dann noch, schon ausgeschieden leider, ne? Also.
Die sind noch mit dem Kopf in Salzburg, weil die ja am
Ach, Donnerstag. Das ist ja 15. Das ist ja morgen, ey.
Was ja, erzähl ich denn? Das ist morgen.
Ja, klar, natürlich.
Die kommen völlig erschöpft aus Salzburg wieder, so ist der Plan, weil sie Verlängerung gespielt haben und Elfmeterschießen und weiß der Geier was alles. Und ja, Jonatas wollte ich noch loswerden, hat 10 Minuten gegen Gladbach gespielt, 15 gegen Frankfurt und 26 gegen Augsburg. Ich bin kein Sportdoktor, aber ich hoffe einfach mal, dass das jetzt reicht für von Anfang an und dann, weiß ich nicht, über 70 Minuten. Und dann können wir vielleicht Harnik draußen lassen und uns irgendwas Defensiveres einfallen lassen. Das wäre so mein Wunsch, aber
wir sind das ist defensiv, du hast ja recht, aber nochmal, Dortmund ist für mich schwach hinten. Die haben schon relativ viele Gegentore bekommen und werden auch relativ leichter. Also das ist ja wirklich schon erschreckend, wie schwach Dortmund zum Teil defensiv spielt und wie wenig da Zugriff auf die Gegenspieler ist. Wenn du dich da versteckst, dann spielen sie ihre Stärke nach vorne aus. Und ich bin genau anderer Meinung. Wir müssen versuchen, da frech und kess aufzutreten. Nur wo die Geschwindigkeit herkommen soll, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Aber das wird sich der Trainer einfallen lassen. Und da werden wir mit überfallartigen Kontern, wir werden einfach Mirko Slomka's 10-Sekunden-Taktik wieder anwenden. Wir warten, holen uns den Ball und kontern, was das Zeug hält und führen dann nach 15 Minuten schon 3-0. Alle gucken sich an.
Vergesst mir bitte nicht.
Um deine Sendung jetzt auch komplett zu sprengen und deinen Plan komplett zu zerstören, wollte ich an dieser Stelle nochmal an das geile Kopfballtor von Per Mertesacker erinnern in Dortmund in der Nachspielzeit. Ich glaube, es waren 1-1 oder 2-2, nagelt mich nicht fest. Einer der geilsten Momente auswärts, die ich so mal miterlebt habe. Was sagen wir dazu? Das Thema wolltest du noch übergehen, oder?
Nö, also ich habe das Thema Per Mertesacker natürlich hier stehen. Ich habe da auch am Sonntag hier auf meinsportradio.de mit Andreas schon in der MSRWG gesprochen. Da könnt ihr euch das auch gerne nochmal anhören, was ich dazu gesagt habe. Ja, André, schieß los. Was liegt dir dazu auf dem Herzen?
Nein, jetzt würde ich das nicht sprengen, aber es betrifft uns ja so ein bisschen, weil wir ja, ich sag mal, einen ehemaligen Hannoveraner bzw. gebürtigen Pattensinner haben und der ja nun ein sehr, sehr überraschendes Interview gegeben hat, was den Zeitpunkt und den Inhalt angeht und was ja sehr, sehr hohe Wellen auch geschlagen hat in unserer Sportberichterstattung. Und was mir zeigt, warum ich mich ein bisschen unwohl im Moment im Bundesliga-Fußball fühle, man merkt das ja auch bei meinen Tweets, wenn ich so diese Kind-muss-weg-und-Ultra-Geschichte da immer rumpöbel. Ich finde es wirklich teilweise nur noch grässlich, wie Fans, und damit meine ich jetzt nicht aktive Fanszenen oder so, wie Fans sich, also Fans in Anführungszeichen, äußern, kommentieren, twittern zum Teil. Ich finde es echt schrecklich. Diesmal die Hannover-Fans zum Glück nicht, aber, oh Leute, ehrlich, also ich tue mir im Moment schwer, mich mit Fußball auf den Rängen glücklich zu stellen oder zufrieden zu stellen. Und das nimmt mir auch viel Spaß vom Fußball weg. Und das ist sehr, sehr schade.
Ist da nicht, was Mike Hanke gesagt hat, auch über seine Zeit in Hannover noch viel schlimmer?
Ja, das auch,
ja. Also ganz im Ernst, das fand ich viel schlimmer, weil ich es damals genauso empfunden habe. Und ich war damals oben in dem Block und ich kann euch nur sagen, wie sehr mich das aufgeregt hat, wenn da irgendwer dann auch gepfiffen hat. Auch bei Thomas Bredaric war das weit verbreitet. Ey, mein Gott, das sind unsere Spieler, bitte. Und das geht nicht. Es ist schon unfair dem Gegner gegenüber, aber sei es geschenkt. Aber den eigenen Spieler auszupfeifen und sich lustig zu machen, das geht einfach nicht. Dieses Rasenallergie. Ja, mein, also, ey, was erlauben wir uns denn? Was gibt uns denn das Recht, uns so über solche Menschen zu stellen? Das ist ein Skandal und ich fand das unglaublich bewegend, was er da gesagt hat und, es tut mir so sehr leid, ohne dass ich selber daran beteiligt war, aber mich ärgert so und ich schäme mich so, dass ein Spieler, der unser Trikot trägt, Schiss haben muss, hier auf den Platz zu kommen und ausgepfiffen zu werden. Das will ich bei uns nicht. Ich will das
nicht. Der Hanke hatte eine hohe Identifikation mit Hannover.
Wie geil der abgegangen ist bei seinen Toren auch oder wenn andere Tore geschossen haben in der Fastabstiegssaison. Ja. Ey, der wird hier ausgepfiffen und hat Schiss und nee, geht nicht.
Ich will es ganz kurz noch, weil das wahrscheinlich, also das von Mertesacker hat hoffentlich jeder gelesen, zumindest in Zitaten. Ich würde gerne das, was Hanke gesagt hat, nochmal ganz kurz vorlesen. Ich habe es zu meiner Zeit bei Hannover 96 erlebt. Die letzten anderthalb Jahre dort waren Horror für mich. Ich bin ab und zu nach Hause gefahren und habe geweint, weil ich völlig fertig war, als ich im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde. Ich wurde oft in der Stadt mit dem Kinderwagen von Fans angepöbelt. Das war schon nicht schön. Das war das,
was du widerlich, das ist widerlich und das ist abscheulich.
Ja, und jetzt kommen wir an den Punkt, weil ich den Bogen da so ein bisschen spannen wollte. Also gut, dass du das angesprochen hast. Also ich finde es völlig legitim, wenn Fußballfans, auch wenn sie zwei Bier getrunken haben, ihren Frust und ihre Lust kundtun. Das kann klatschen, schreien sein, das kann auch mal ein, boah, du Blinder, den hätte meine Oma gemacht sein. Ich finde, das gehört sich auf den Rängen so, da sind die Fußballränge auch eine gewisse Schutzzone. Was aber gar nicht geht, ist, außerhalb des Stadions das zu tun oder es massiv zu tun. An der Schule, bei unseren Kindern wäre es sofort Mobbing und da würde die Schulpädagogin kommen und die Sonderpädagogen und alles klären und besprechen. So, das ist das eine. Und das andere ist, es ist mir ganz egal, wie viel Geld diese Spieler verdienen. Es ist mir ganz egal, wie privilegiert die leben und es ist mir auch ganz egal, ob die einen Mietwagen haben oder nicht. Aber diese Spieler haben ein Zeitfenster, sie bezahlen viel mit ihrer Gesundheit und mit ihrer psychischen Gesundheit. Und da muss man aufpassen, dass man nicht vergisst, dass hinter diesen Spielern, die da so ein Trikot mit einer Nummer tragen, wirkliche Menschen sind. Und es kann nicht sein, dass jemand angepöbelt wird, was auch immer das jetzt sein soll. Es reicht ja alleine nur beim Essen angesprochen zu werden. Mensch, hast du wieder den Elfmeter nicht reingeschossen. Das würde ja schon reichen, obwohl das ja kein Pöbeln im klassischen Sinn ist. Dass die in ihrer Freizeit, ihrem Privatleben angesprochen werden, weil ihr glaubt nicht, wie stark das Einfluss auf einen Menschen hat. Da möchte ich ein persönliches Beispiel bringen. Es gibt für mich nichts Schöneres. Nichts Schöneres, als wenn meine Schüler mich auf der Straße grüßen. Ich finde das super, weil es mir zeigt, ey, ich habe ein gutes Verhältnis zu denen. Ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn meine Schüler sich wegdrehen würden, absichtlich einen Umweg laufen, damit sie mich nicht grüßen oder sonst was. Das würde mir ein richtiges Stich ins Herz geben und meine Arbeitszufriedenheit, meine Lebenszufriedenheit komplett wirklich also angreifen. Und das ist ja echt harmlos. Wenn ich mir dann vorstelle, dass mich 56.000 irgendwo auspfeifen, mich auslachen, voller Häme überschütten, ich nicht mehr mich in die Stadt traue, weil ich angepöbelt werde. Ey Leute, das kann doch alles nicht sein.
Nein, das kann alles nicht sein. Und das war gut, dass wir das nochmal angesprochen haben, dass wir das auch, dass wir das auch so deutlich gesagt haben. Gibt es wenig hinzuzufügen, würde ich sagen. reißt euch
zusammen. Also mir tut Malkanke echt leid und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er hat uns viele schöne Momente beschert, sein Kung-Fu-Tor gegen Werder Bremen zum Beispiel. Und wie der sich gefreut hat nochmal, als dann die Tore auch gegen Gladbach gefallen sind, ohne dass er was dafür konnte. Oder auch in Bochum. Und mich macht das tatsächlich betroffen, was er da erzählt hat.
Ja, vielleicht sind gerade jetzt diese Wochen Mertesacker hat's angestoßen und er war ja nicht der Einzige in Spanien. Ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendein Spieler von Barcelona, glaube ich, hat sich auch dahingehend geäußert. Und es werden es hoffentlich nicht die Letzten bleiben, die ja so ein bisschen mal das kleine private Tagebuch aufmachen und dann vielleicht den einen oder anderen. Du wirst nie alle erreichen und dumm bleibt dumm, da sind wir uns auch alle einig. Wer da pöbeln möchte oder bei wem das wie auch immer im Naturell steckt, der wird es dann auch nicht lassen, nur weil der ein oder andere Spieler gesagt hat, so und so kommt sowas bei uns oder bei mir an. Aber vielleicht hilft es doch ein bisschen.
Das ist aber da müssen wir, du und ich und Goethe, Tobi und wer auch immer, müssen wir hinstellen, wenn wir daneben stehen, und sagen, pass mal auf, Junge, tritt mal ein bisschen auf die Bremse. Ist natürlich schwierig, wenn der aussieht, als ob der schon 15 Jahre...
Du würdest so sagen, dass, als wenn der aussieht, als wenn er selber die Bremse wäre.
Du hast mich gerettet, ne? Aber es ist genau der Punkt. In Köln zum Beispiel, wir waren ja beide in Köln. Du warst oben, ich war ja unten direkt neben den Fanblock. Die ganze Zeit fliegen da Bierbecher, egal von welcher Seite, aber aus dem Hannover-Block kam genug. So, die ganze Zeit. Dann haben die sich an dieser Glaswand immer wie so kleine Gorillamännchen da aufgebaut und haben sich gegenseitig alle da bepöbelt und Gesten gemacht und wollten sich ans Leder und an Lack. Ich kann es nicht mehr verstehen. Ich will das auch gar nicht mehr. Ich habe darauf keinen Bock. Und das Problem ist, wie kriegen wir das in den Griff? Wie kann ich meinen eigenen Fanfreund, der auch einen Hannover-Schal trägt oder Trikot, ist ja ganz egal, wie kann ich dem sagen, Junge, geh mal auf die Bremse, weil ich muss ja Angst haben, dass der mir auch eine verpult, obwohl ich auch den 96-Schal trage. Und das heißt, dann sage ich lieber nichts, aber dann lassen wir diesen Leuten den Raum. Ich habe dafür keine Lösung, ist mir auch klar, aber wir müssen, glaube ich, im Stadion zu einem Konsens kommen, dass wir gewisse Sachen einfach nicht tolerieren wollen und dazu gehören eben auch gewisse Fanbanner und dazu gehören eben auch gewisse rassistische Vorfälle, die wir da einfach stärker bekämpfen müssen und zwar nicht einmal symbolisch, sondern generell und immer und das ist ein harter Kampf, aber ich habe dafür keine Patentlösung.
Das habe ich tatsächlich leider auch nicht. Ich habe eine Patentlösung, wie wir aus dieser Sendung rauskommen, mit einem Tipp. Tobi Krause, du darfst anfangen.
3:1 für den BVB.
3:1 für den BVB. André, du darfst nachlegen.
1:1.
Das nenne ich Optimismus. So will ich das sehen. Da ich hinfahre, kann ich natürlich nichts anderes tippen als ein schlankes 4:1 für Borussia Dortmund. Und ja, hinten raus nochmal der Hinweis auf Geboren als Roter von Tobias Krause im Riva Verlag erschienen. Warum wir Hannover 96 lieben. Tobi, wir müssen da nochmal im Detail drüber sprechen, wenn ich es gelesen habe. Aber jetzt
gern.
Ne? Würde ich sagen, war das erstmal ein Anfang. Ich danke euch beiden Hübschen, das war mir, ja, es war mir ein Vergnügen. Auch wenn das Spiel nicht so das Vergnügen war. Egal, müssen wir drüber wegsehen. Danke André, danke Tobi. Das wäre der Moment gewesen, wo ihr auch danke.
Danke Tobi.
Gerne, gerne.
Danke,
ja, Tobi. Gerne. Danke, Tobi. Danke für die Einladung. Und danke. Ich fand auch großartig mit André, also ich bin selten mit ihm so einer Meinung wie heute.
Ja. Ich habe schon überlegt.
Tobi, großartig.
Liegt es am noch nicht so lange her, Valentinstag? Nein, keine Ahnung. Es war schön mit euch, es hat Spaß gemacht.
Wenn es sich um Fans geht, sind wir ja auch wirklich eigentlich zu 96% einer Meinung.
Und wie mir das...
Auch sonst können wir ja darüber reden.
Ihr könnt immer alles reden, aber diese Woche habt ihr nicht über das Fan-Thema in meiner Sendung gesprochen, das fand ich ganz fantastisch und auch wenn ein, zweimal angedeutet wurde, ich habe es genau gehört, aber es ist nichts mehr rübergekommen. Aber
das war Goethe-Tobi.
Das war Goethe-Tobi, ja, das habe ich auch genau gesehen.
Ja, aber André großartig, ist nicht drauf angesprochen.
Ja, sehr
lustig. Ich habe es ja gar nicht verstanden, erst an der Minute, da war es ja peinlich.
Ach ja, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche, glaube ich, nicht wieder, denn da ist Länderspielpause und danach die Woche, da sind wir dann wie geplant wieder zurück hier auf meinsportradio.de. Bis dahin, tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.